Herzlich willkommen zur Adventsbibelstunde. Ja, ihr habt richtig gehört, Adventsbibelstunde und nicht Livestream-Bibelstunde, so wie bisher. Was soll das? Naja, ihr werdet es euch schon denken können, es ist ja gerade Advent. Und ich hatte die Idee, dass wir jetzt im Advent auf Weihnachten zu 4 Bibeltexte lesen, die uns quasi so Stück für Stück auf Weihnachten vorbereiten. Also wie immer, einen Text, biblischen Text lesen, auslegen und mal sehen, was für uns dann drinsteckt. So, was so die 3, 4 Punkte sind, die in diesem Text jeweils drinstecken, der mit uns und der mit Weihnachten zu tun hat und der uns dann vorbereitet. Wir fangen heute an mit Psalm 96. Wer möchte, kann den schon mal aufschlagen. Und ich empfehle euch auch, dass ihr die Bibel bereitlegt. Das ist immer besser, dann könnt ihr mitlesen. Ich werde vor allen Dingen heute nicht Vers für Vers auslegen. Da ist es gerade umso wichtiger, dass ihr nochmal reingucken könnt, querlesen könnt, was da vielleicht steht, um es auch besser zu verstehen. Und bevor wir anfangen, möchte ich aber gern noch beten. Jesus Christus, hab Dank, dass du hier bist und hab Dank, dass wir gemeinsam auf Weihnachten zugehen dürfen, dass wir diese Adventszeit nutzen dürfen, um uns vorzubereiten auf dich, auf dein Ankommen ganz neu in unserem Leben. Wir bitten dich, dass du uns diese Zeit segnest und dass du mit uns hier bist und dass du unser Verstehen schärfst. Amen. Ich habe schon gesagt, wir lesen Psalm 96. Ich lese den jetzt am Anfang mal vor, und zwar die Fassung der Basisbibel. Da steht Folgendes. Überschrift: Ein neues Lied für den König der Welt. Singt dem Herrn ein neues Lied. Singt dem Herrn alle Länder der Erde. Singt dem Herrn, preist seinen Namen. Verkündet seine Hilfe von Tag für Tag. Erzählt den Völkern von seiner Herrlichkeit, allen Nationen von seinen Wundertaten. Ja, groß ist der Herr und hoch zu loben. Man muss ihn über alle Götter fürchten. Denn alle Götter der Völker bewirken nichts. Der Herr aber hat den Himmel gemacht. Schönheit und Pracht gehen von ihm aus. Macht und Glanz erfüllen sein Heiligtum. Gebt dem Herrn die Ehre, ihr Völkerscharen. Gebt sie dem Herrn und erkennt seine Macht an. Gebt dem Herrn die Ehre, die seinem Namen gebührt. Bringt Opfergaben und kommt in sein Heiligtum. Fallt nieder vor dem Herrn in seiner heiligen Pracht. Zittert bei seinem Anblick, ihr Länder der Erde. Sagt den Völkern, der Herr herrscht als König. Die Erde ist fest gegründet, dass sie nicht wankt. Er richtet die Nationen nach Recht und Ordnung. Der Himmel soll sich freuen und die Erde jauchzen. Das Meer soll brausen und alles, was in ihm lebt. Das Feld soll fröhlich sein mit seinen Früchten. Dann brechen alle Bäume des Waldes in Jubel aus, vor dem Angesicht des Herrn, wenn er kommt. Denn er kommt, um Gericht zu halten auf der Erde. Über den Erdkreis wird er ein gerechtes Urteil fällen und die Nationen nach seiner Wahrheit richten. Als Bibelstunde fragen wir uns natürlich, wenn wir sowas lesen, wo kommt's her? Also ein Psalm, den wir wissen, der steht im Ersten Testament, also schon lang her. Ist natürlich die Frage, was hat das mit Weihnachten zu tun? Aber vorher die Frage, wo kommt's her? Wer hat's geschrieben? An wen? Warum? Zu welchem Anlass hat er's geschrieben? Und um diese Frage zu beantworten, schlage ich euch vor, dass ihr mal die Bibel an einer ganz anderen Stelle aufschlagt, nämlich in der ersten Chronik, Kapitel 16, die Verse 23. Und lest mal von dort die nächsten Verse. Wer das jetzt nicht kann, der kann das auch hinterher nochmal tun. Ich kann euch schon mal verraten, was da steht. Da steht nämlich ziemlich genau das, was im Psalm 96 steht. Ziemlich genau, nicht ganz genau, aber ziemlich genau. Und wenn wir gucken, was davor und danach steht, dann merken wir, da geht es um eine Situation, wo David auf dem Tempelberg die Stiftshütte aufbaut und die Bundeslade quasi reingetragen wird, ins Zelt getragen wird und das Ganze eingeweiht wird, könnte man sagen. Und in diesem Rahmen gibt David an seine Musiker, an seine Hauptmusiker der Familie Asaf, diesen Psalm oder diese Worte quasi mit. Und er sagt während dieser Zeremonie auch diese Worte, dass Gott zu loben ist und so weiter und so fort, ihm ein neues Lied zu singen ist, etc. Es gibt also einen ganz konkreten Punkt, womit dieser Psalm verbunden ist, mit dieser ganz konkreten Handlung der Einweihung der Stiftshütte auf dem Tempelberg. Aber das ist nicht der einzige Punkt, wo dieser Psalm verwendet wurde. Die Ausleger gehen darüber hinaus davon aus, dass dieser Psalm immer im Gottesdienst zum Neujahrsfest gebetet wird. Immer dann, wenn das neue Jahr, neue jüdische Jahr beginnt, dann wurde dieser Psalm gebetet, gesungen, als Erinnerung an das letzte Jahr, an das, was Gott getan hat und so weiter. Jetzt gibt es aus meiner Sicht drei markante Punkte, die diesen Psalm auch für uns bedeutsam machen oder die ihn überhaupt sehr bedeutsam machen. Erstens, es geht los mit dem ersten Satz. Singt dem Herrn ein neues Lied, diese Aufforderung. Was in der Gemeindearbeit gerne als Argument benutzt wird, um die ganz alten Lieder nicht mehr singen zu müssen, ist hier eine Aufforderung, ein neues Lied der Rettung zu singen. Was meint das? Naja, ein neues Lied davon, was Gott alles bewirkt hat, was Gott alles getan hat. Und zwar nimmt dieser Psalm oder dieser Satz vor allen Dingen, singt ein neues Lied, nimmt Bezug auf ein Lied der Rettung, was vorher schon mal gesungen wurde und was wahrscheinlich die meisten von euch kennen oder zumindest schon mal davon gehört haben, nämlich der Gesang des Mose, als die Israeliten durchs Meer gezogen sind. Da singt Mose danach, könnt ihr nachgucken, 2. Mose Kapitel 15. Mose singt mit den Israeliten gemeinsam ein Lied und sie singen, ich will dem Herrn singen, denn er ist hoch erhaben. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Damit sind die Ägypter gemeint natürlich. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Das ist mein Gott, ich will ihn preisen. Ja, und dann als nächstes stimmt David ein. David kannte das Lied sicherlich durch Übertragung. Und er stimmt ein in Psalm 96. Singt dem Herrn ein neues Lied. Singt dem Herrn alle Länder der Erde. Singt dem Herrn, preist seinen Namen. Verkündet seine Hilfe von Tag für Tag. Und der nächste, der singt, ist Zacharias. Den kennt ihr vielleicht auch. Das ist der Vater von Johannes dem Täufer. Und als Johannes der Täufer geboren wird, kann er wieder reden. Oder als er den Namen bekommt, kann er wieder reden. Und was tut er? Er singt. Er singt, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet, ein Horn des Heils im Hause seines Dieners David. Und abschließend wird nochmal ein neues Lied gesungen, nämlich in der Offenbarung. Und wir kommen ja gerade aus der Offenbarung. Das neue Lied wird allerdings in Kapitel 14 gesungen, ab Vers 1. Und es kommen da Bilder drin vor, die wir auch schon gehört haben. Da heißt es nämlich, und ich sah, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000. Die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel wie die Stimme großer Wasser und wie die Stimme eines lauten Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielen. Und sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Wesen und den Ältesten. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die letzte Bibelstunde, wo es um diese Ältesten ging, die um den Thron Gottes sitzen und um die vier Flügelwesen, die um den Thron Gottes sind. Und vielleicht habt ihr es auch noch im Kopf aus den Sendschreiben, dass Jesus versprochen hat, wer durchhält, wer standhaft bleibt, dem wird er seinen Namen aufschreiben und den Namen des Vaters wird er auf ihn draufschreiben. Und das kommt hier quasi in Kapitel 14, kommt das in Erfüllung. Wir merken schon, Gott wird gelobt durch die Jahrhunderte hinweg. Und immer wieder geht es darum, ein neues Lied zu singen. Und da geht es in erster Linie nicht darum, eine neue Melodie oder einen neuen Text zu haben oder neuer Text schon, denn es geht um immer wieder darum, was hat Gott getan? Was hat Gott für ein Rettungshandeln getan. Denn das hat er getan. Und sie loben Gott, wir loben Gott, weil er aktiv ist, weil er etwas tut. Die Israeliten waren in Sklaverei, aber Gott handelt und befreit sie. Die Israeliten werden bedrückt im gelobten Land, sie werden von den Feinden von außen bedrückt und immer wieder angegriffen. Aber Gott handelt und er befreit sie durch die Richter und durch unterschiedliche. Die Israeliten wenden sich von Gott ab und werden ins Exil verschleppt. Aber Gott handelt und befreit sie, sodass sie nach 70 Jahren wieder zurück können. Zur Zeit von Jesu Geburt, könnte man sagen, war geistliche Flaute in Israel. Man rechnete nicht mit Gottes Reden. Aber Gott handelt und er befreit die Menschen. Die, die von ihm hören wollen, die auf ihn hören wollen und die ihm nachfolgen wollen, die befreit er. Und am Ende handelt Gott abschließend. Und wir werden ein neues Lied mit Gott singen, für Gott singen. Und was tut Gott? Wie sieht diese Rettung jetzt ganz konkret aus? Naja, Gott richtet. Vielleicht hat sich der eine oder andere gewundert, warum in diesem Psalm 96 das Gericht vorkommt, aber da so fröhlich drüber geredet wird. So eine Freude über das Gericht. Wir lesen ja, das Feld soll fröhlich sein mit seinen Früchten. Dann brechen alle Bäume des Waldes in Jubel aus, vor dem Angesicht des Herrn, wenn er kommt. Denn er kommt, um Gericht zu halten auf der Erde. Über den Erdkreis wird er ein gerechtes Urteil fällen und die Nationen nach seiner Wahrheit richten. Dass wir da so ein komisches oder so ein beklemmendes Gefühl bekommen, liegt vor allen Dingen daran, dass wir ein falsches Bild vom Richten haben, falsches Verständnis vom Richten. Wenn wir an Richten denken, dann denken wir an Gerichtssaal, an einen sterilen Raum, wo die Taten begutachtet werden. Man sitzt auf der Anklagebank und dann wird am Ende ein Urteil gefällt und man bekommt eine Strafe. Im allerbesten Falle bekommt man einen Freispruch. Aber das ist nicht das Bild, was im Ersten Testament vorherrscht. Wenn die Israeliten richten hören, dann heißt das vor allen Dingen ausrichten. Das liegt vor allen Dingen daran, das muss man sich auch immer wieder klar machen, die Israeliten sind nicht alle davon ausgegangen, dass sie danach ins Paradies kommen, dass sie in den Himmel kommen und alles viel, viel besser wird und alles schön wird. Die sind zum Teil davon ausgegangen, dass sie in eine Totenwelt gehen, die jetzt aber nicht besonders gut war. Konnte man jetzt nicht davon sprechen, dass da Freude herrschte. Deswegen sind die Israeliten viel eher davon ausgegangen, richten heißt, dass Gott in diesem Leben mich ausrichtet, auf seine Bahn ausrichtet, auf seine Gebote ausrichtet. Das, was im Argen liegt, dass das begradigt wird. Und wenn wir jetzt wieder zurückgucken auf den Psalm 96, dann lesen wir in Vers 5, dass Gott ganz stark von den Götzen abgegrenzt wird. Warum? Weil Gott handelt. Gott handelt. Er tut etwas. Er ist nicht wie die Götzen. Irgendein materielles Ding, was da steht. Und dann behauptet jemand, es gibt Gebote und Gesetze, die zu halten wären. Und Menschen halten sich daran und müssen sich daran halten bis zum Ende ihres Lebens. Und dann friss oder stirb. Entweder bist du gut dran und du kommst, keine Ahnung wohin, in den Himmel oder du kommst eben in die Hölle. Gott ist anders. Gott hat Gebote gegeben, aber Gott richtet auch. Er richtet aus. Er bringt gerade, er macht gerade. Und das tut er immer wieder durch die Geschichte an seinem Volk und durch Jesus auch für uns oder auch an uns. Gott handelt an den Menschen und schafft eine Rettung. Er schafft Rettungsmöglichkeit. Und als letztes stellen wir fest, Gottes Anspruch ist viel größer als das Volk Israel. Man könnte jetzt sagen, ja gut, Erstes Testament, da geht es hauptsächlich um das Volk Israel. Und Israel war das auserwählte Volk, da kam niemand ran oder da konnte niemand nicht einfach so Mitglied werden. Aber in diesem Psalm wird klar, Gott hat schon die Welt im Blick. Er hat schon die anderen Völker im Blick. Das können wir natürlich auch bei Abraham schon lesen, wenn Gott dort seine Verheißung gibt. Aber auch hier können wir das nochmal ganz besonders lesen. Gott hat die Welt im Blick. Er will nicht nur das kleine Volk Israel retten, sondern seine Rettungsbotschaft soll in die ganze Welt gehen. Es gibt also drei Punkte, die uns in diesem Psalm auf Weihnachten vorbereiten. Erstens, singt dem Herrn ein neues Lied. Gott ist immer wieder die Ehre zu geben, weil er handelt, weil er etwas tut. An Weihnachten vor 2000 Jahren und auch an diesem Weihnachten. Weil Gott retten möchte, weil er das getan hat und weil er das immer wieder neu tut. Weil er das auch heute tut. Zweitens, in Jesus oder durch Jesus wird deutlich, Gott redet nicht nur, sondern er tut auch etwas, wie er schon immer gehandelt hat. Und er handelt jetzt auch an dir und will immer wieder neu an dir handeln. Und das ist das Besondere. Weihnachten ist eben nicht keine einmalige Sache, sondern es ist dieses Jahr wieder neu die Frage, lässt du Gott an dir handeln? Und drittens, Gott will niemanden ins Verderben rennen lassen. Er gibt keine Gebote und dann friss oder stirb, Hölle oder Himmel. Das kommt darauf an, ob du dich gut an die Gebote gehalten hast. Nein, Gott richtet aus, er begradigt, er hilft dem, der auf ihn hört, der ihn sucht, der nach ihm fragt. Und ich finde, das bereitet uns bestens auf Weihnachten vor. Das bereitet die Grundlage für alle anderen Texte, die da kommen, weil es uns deutlich macht, was will Gott. Gott ist kein stummer Götze, er handelt. Gott will retten und nicht nur sein Volk Israel, sondern er hat die ganze Welt im Blick. Er hat alle Menschen im Blick. Gott hat einen Rettungswillen und er begegnet uns und in Jesus besonders. Und wer das erkennt, der kann ein neues Lied singen. Wer das angenommen hat, wer diese Rettung angenommen hat, der kann ein neues Lied von der Gnade Gottes singen. Und wer mit Gott schon zusammen ist, der weiß es sowieso, der kann sowieso schon das Lied der Gnade singen, wenn er auf sein Leben zurückguckt. Der Himmel soll sich freuen und die Erde jauchzen, das Meer soll brausen und alles, was in ihm lebt, das Feld soll fröhlich sein mit seinen Früchten. Dann brechen alle Bäume des Waldes in Jubel aus, vor dem Angesicht des Herrn, wenn er kommt. Wenn Gott einmal regiert, dann wird es gerecht zugehen, dann wird es diesen Egoismus, den wir kennen, nicht mehr geben. Dann wird es keine politischen Wechsel mehr geben. Dann wird es nicht mehr darum gehen, ob die Linken regieren oder die Rechten regieren oder wer jetzt nun das Sagen hat. Und dann wird es nicht mehr zwischen Republikanern und Demokraten hin und her gehen und dementsprechend wird dann Politik gemacht, sondern dann gilt Gottes Recht. Und das Vorrecht für uns Christen ist, dass wir da jetzt schon einsteigen können, dass wir da jetzt schon dabei sein können, dass wir schon einen Teil davon erleben können. Natürlich leben wir in dieser Welt und wir sollen auch nicht abgehoben davon sein, aber wir können schon Gottes Maßstäbe in den Blick nehmen. Wir können mit seiner Liebe versuchen, das schon umzusetzen, da schon drin zu leben. Nicht aus Zwang, nicht weil wir Angst haben, sondern weil wir wissen, dass es das Beste ist. Nicht nur für uns, sondern auch für alle anderen. Zum Abschluss möchte ich gern wieder beten. Jesus, hab Dank, dass wir das schon lesen dürfen in den Psalmen. Dass wir wissen dürfen, du hast was vor, nicht nur mit deinem Volk Israel, sondern auch mit uns, mit den Völkern, mit den Heiden. Wir dürfen zu dir gehören. Wir dürfen dich um Rettung bitten und du willst sie uns geben. Hab Dank dafür. Wir bitten dich, dass du auch in den nächsten Wochen, dass du uns segnest, dass wir wirklich bewusst auf Weihnachten zugehen können und dass wir diese Zeit genießen können als Zeit der Vorbereitung und dass wir uns ganz neu beschenken lassen können von dir und deiner Gegenwart, von deiner Rettung. Segne uns, Herr. Amen. Ja, wie gesagt, in den nächsten Wochen werden die weiteren Texte kommen. Wer schon mal gucken möchte, kann sich auf nächste Woche vorbereiten. Da lesen wir dann Jesaja Kapitel 9, die Verse 1 bis 6. Mal sehen, was wir da rausfinden. Und bis dahin wünsche ich euch Gottes Segen. Bleibt Gott befohlen. Macht's gut. Tschüss.